Ich freue mich also, dass wir Maja-Lisa Völlers hier haben, SPD-Abgeordnete und auch zuständig für, lassen Sie mich nicht lügen, im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung, ein schwieriges Wort. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Maja Völlers. Auch er ist schon vorgestellt worden, der Mann an unserer Seite heute hier oben, Winfried Wingert. Ihnen allen ist er bekannt. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und ich begrüße noch die Journalistin und Autorin Andrea Röpke. Sie berichtet seit mehr als 2 Jahrzehnten über Rechtsextremismus und rechtspopulistische Entwicklungen hier in Deutschland, unter anderem für das Fernsehmagazin Panorama, den Spiegel, arbeitet aber auch für die Bundeszentrale für politische Bildung und ist Sachverständige gewesen, unter anderem im NSU-Untersuchungsausschuss. Herzlich willkommen, dass Sie da sind. Und mit Frau Schröter ist unser Podium komplett. Ja, wir haben schon einführende Worte gehört, auch natürlich zu den Ereignissen und Entwicklungen in den letzten Wochen und auch Monaten. Diese Ereignisse in Halle und auch der Mord an Walter Lübcke, auch Ereignisse in der Region Hannover und in vielen Teilen dieses Landes, haben die Diskussion verstärkt im Zusammenhang. Wie sind eigentlich rechtspopulistische Denkweisen hier in unserem Land erstarkt? Was passiert mit unserer Gesellschaft? Wie sieht Demokratieverständnis aus? Wer sind denn eigentlich die, die das da so wählen? Und warum sind wir denn da jetzt einfach so anders? Und warum finden wir keine Antworten? All das sind natürlich schwierige Themen und schwierige Fragen. Darüber hinaus haben wir eine Wahl gestern, die Ergebnisse in Thüringen gehabt. Auch dort ist es so, dass eine erste Einschätzung natürlich sofort da gewesen ist. Unter anderem ist es so, dass das Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus und Demokratieforschung der Universität Leipzig festgestellt hat, dass von diesem Viertel der Bürgerinnen und Bürger, die die AfD gewählt haben in Thüringen, 50% eine antisemitische Auffassung haben nach deren Umfrage. Also auch das ist festgestellt worden schon im Vorfeld, bevor wir jetzt hier sitzen. Nicht nur die Studie Verlorene Mitte, feindselige Zustände hat festgestellt und stellt auch wieder fest, der Antisemitismus ist in Deutschland vorhanden. Es gibt auch Berichte von Betroffenen, wie Mitgliedern der liberalen Gemeinde in Hannover, aber auch hier vor Ort, auch in anderen Orten in Niedersachsen. Und auch die gerade veröffentlichte Studie des Jüdischen Weltkongresses belegt diese Entwicklung. Ist nur ein Thema in der Studie, was halt auch aber ein wichtiges Thema ist, ohne Frage. Und knüpft halt auch daran an, was wir auch schon gehört haben, dass diese Studie, die Neue Mitte-Studie, nicht ganz unumstritten gewesen ist bei der Veröffentlichung. Es gab unterschiedlichste Stimmen dazu, aber auch zum Beispiel vom ehemaligen Vorsitzenden der SPD, Sigmar Gabriel, auch der fand dort seine Worte. Nichtsdestotrotz haben wir gehört, es sind viele positive Sachen festgestellt worden. Es ist nicht alles nur bitter und hart, aber sind auch Zahlen drin, die einem wirklich zu denken geben. Zumindest ging es mir so. Herr Wingert, ich fange mit Ihnen an. Welche Wirkung hatten denn die Ergebnisse für Sie hier als Vorsitzender des Bündnisses in Bad Nenndorf? Also, nehmen Sie das Mikrofon ruhig, die Mikrofone sind auch an.
Gut. Ja, ich bin zunächst mal in die Studie eingetreten mit der Überschrift und habe aber dann eben tatsächlich auch das Problem gehabt, verlorene Mitte, das fand ich sehr massiv und fand es dann eben auch in Teilen eben in der Studie nicht wieder, sondern fand da auch sehr viel Positives. Ich muss mal so herum sagen, wenn die Mitte tatsächlich verloren wäre, dann würde auch die Arbeit, die wir oder die andere zivilgesellschaftliche Institutionen tun, auch sehr massiv leiden, weil es sehr demotivierend gewesen wäre. Insofern, als ich dann tatsächlich mich darauf eingelassen habe, auch die einzelnen Punkte anzuschauen, habe ich festgestellt, es lohnt sich, weiter dran zu bleiben und wir müssen dranbleiben. Die Fragestellung, das Bündnis Bad Nenndorf ist bunt aufzulösen, stellt sich nicht. Umgekehrt würde ich sogar sagen, nur 2 oder 3% mit fest rechtsextremistischen Einstellungen, das ist für mich schon fast wieder eine Verharmlosung. Denn ich habe mal versucht, umzurechnen, wie viele Menschen sind das? Und das sind doch dann wahrscheinlich 1,2 Millionen Menschen Minimum in Deutschland. Das heißt, wir haben es hier auch nicht mit Einzeltätern zu tun, wie wir immer wieder verharmlosend, beschwichtigend bei der nächsten Attacke zu hören bekommen, sondern da ist doch wirklich ein massives Netzwerk dort, wo es einfach wichtig ist, dran zu bleiben. Und ich habe im Moment nach Halle den Eindruck, dass da vielleicht doch ein bisschen was sich verändert. Denn bisher war immer die Situation die, dass doch sehr viel verharmlost und sehr viel beschwichtigt wurde. Ich kann das noch illustrieren mit einem kleinen Beispiel aus unserer eigenen Aktivität, wo eben dann gesagt wurde, ist doch nicht so schlimm, wenn die Nazis kommen nach Bad Nenndorf, dann fahren wir an dem Samstag nach Hannover zum Einkaufen. Und wenn wir dann abends wiederkommen, sind die Nazis weg und alles ist wieder gut. Ja? Oder dass andere sogar hingegangen sind und gesagt haben, ihr von Bad Nenndorf ist bunt, ihr gebt denen viel zu viel Aufmerksamkeit. Und die kommen doch nur deswegen, weil ihr da seid. Und also nicht, dass wir sie eingeladen hätten, aber dass wir im Grunde genommen dadurch, dass wir aufmerksam gemacht haben auf die Problematik, im Grunde genommen die Nazis verstärkt dazu gebracht hätten, hierher zu kommen. Was ich von daher festhalten möchte, ist, nur 2 oder 3% Rechtsextreme, hart Rechtsextreme, sind für mich auch schon 2 oder 3% zu viel.
Vielen Dank. Frau Röpke, wir haben es gerade gehört, der Rechtsextremismus hat sich laut Studie in den letzten, also seit 2016 ist er nicht weiter angestiegen, also der Rechtsextremismus, laut Studie. Aber er bleibt dennoch auf fast gleichem Niveau, also es ist halt um wenige Prozentpunkte, wenn ich die Studie da richtig verstanden habe. Zudem stellen aber die Autoren der Studie fest, in einer These auf, dass diese permanent vorhandenen Einstellungen, rechtsextremen Einstellungen, und dann bewirken, dass halt ein Aufwachsen der rechtspopulistischen Einstellungen verstärkt wird. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Bedingt sich das?
Das kann ich schlecht beurteilen. Also ich bin Journalistin und keine Wissenschaftlerin. Und,
aber ja, so erfahren in der Recherche
ja,
und im
genau,
Umgang.
Wir sind viel unterwegs und wir erleben viel. Und dass tatsächlich ein Erstarken nicht stattgefunden haben soll, kann ich kaum glauben. Tatsächlich erleben wir es ganz anders. Also ich war in Chemnitz letztes Jahr dabei und ich wollte noch mal ganz kurz, wenn ich noch mal einmal ausweichen darf. Also bitte. Ich finde diesen Begriff verlorene Mitte ehrlich gesagt gut, weil es das genau trifft, um das es geht. Es hätte vielleicht ein Fragezeichen Sinn gemacht, aber die verlorene Mitte, darum geht es tatsächlich, wenn wir 2011 die Enthüllung zum NSU erlebt haben und erlebt haben, dass wirklich kein Protest stattgefunden hat, wenn wir die Vergesslichkeit hinsichtlich dieser Verbrechen betrachten, wenn wir sehen, wie über den Lübcke-Mord doch relativ schnell hinweggegangen wurde. Halle vielleicht tatsächlich, man hofft so ein bisschen, vielleicht auch dieses Live-Miterleben, vielleicht hat es die Leute doch schockiert. Wir haben diese digitale Revolution, wir haben diese massive Digitalisierung, die in alle Haushalte Einzug hält. Und wenn man kann sich noch so sehr vor allem drücken, aber wenn es dann bei Facebook auftaucht oder bei WhatsApp, dann kommt es einem doch vielleicht näher, als wenn es vor der in 3 Straßen weiter ist. Also es ist schon ein bisschen widersprüchlich, aber so scheint es fast zu sein. Also ich glaube tatsächlich, dass wir das brauchen. Also ich glaube, wir haben wirklich noch nicht realisiert, was Leute wie Björn Höcke wirklich wollen. Also und von daher fand ich ehrlich gesagt das gestern ganz, ganz spannend und auch als Antwort auf Ihre Frage, das fand ich gestern ganz, ganz spannend und das schreibe ich den Sozialdemokraten und auch den anderen, die es gemacht haben, sehr zu Pass. Also sie haben gestern wirklich ganz offen zum ersten Mal in Thüringen von Rechtsextremen, von Faschisten und von Nazis gesprochen. Und wenn wir das tatsächlich angehen und ich habe diese völkische Truppe, den völkischen Flügel um Herrn Kalbitz, den man wirklich nicht vergessen darf, Herrn Höcke und Herrn Gauland, Ich habe die seit Jahren, haben wir die immer wieder im Visier, wir kommen da alle nicht rein, die sind undemokratisch, die sind konspirativ, die geben überhaupt nichts von sich preis, dieser völkische Flügel. Aber da haben wir zum ersten Mal in den Medien tatsächlich diese Begrifflichkeit gehabt und den Mut gehabt, sie als Rechtsextreme zu titulieren. Das, wo wir als Journalisten, muss ich einfach ganz kritisch sagen, viel zu feige zu sind, weil wir überzogen werden mit Abmahnung. Und wenn im Hinblick darauf, dass 6 Millionen Menschen bei der letzten Bundestagswahl die AfD gewählt haben, man sagt, nur ein Drittel soll der völkische Flügel sein und die bezeichnen wir jetzt, und das ist realistisch, als Rechtsextreme, dann kann ich das nicht ganz nachvollziehen, dass die Zahlen nicht gestiegen sein sollen. Also von daher tue ich mich mit solchen Studien. Ich finde diese Studie beachtlich. Wir haben schon seit Jahren immer wieder in unseren Büchern aufgegriffen, dass so viele Menschen in Deutschland einen starken Führer wollen. Also es ist unglaublich. Es hat uns immer wieder schockiert. Aber wie gesagt, ich habe dann natürlich in der eigenen Wahrnehmung oft eine andere, als zum Beispiel, was die Zahlen aussagen.
Vielen Dank. Frau Völlers. Bitte. Frau Völler, Sie haben ja täglich mit unterschiedlichsten gesellschaftlichen Akteuren zu tun, auf verschiedensten Ebenen. Wie empfinden Sie denn die Atmosphäre? Ist vorhin vieles als in den Begrüßungen von Herrn Bodenstab, ist der Antisemitismus salonfähiger geworden?
Ich glaube ja. Es passiert aber tendenziell eher verdeckt. Also wenn ich unterwegs bin hier bei uns in der Region, in der Heimat und mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch komme, dann wird Antisemitismus bzw. Verachtung von Menschen mit jüdischem Glauben mir gegenüber gar nicht geäußert. Es kommen häufiger tatsächlich so Sprüche über Menschen mit Migrationshintergrund, die zu uns geflüchtet sind. Da hört man häufiger mal irgendwie abwertende Äußerungen, die man dann natürlich auch gleich drehen muss. Man muss sie dann aktiv ansprechen und sagen, das sehe ich jetzt aber anders und wie kommen Sie da drauf? Ne? Antisemitismus habe ich jetzt mir gegenüber noch nicht erlebt. Das heißt aber nicht, dass es den nicht gibt.
Vielen Dank. Eben gerade kam es ja... Frau Schröter, Sie haben... wir haben jetzt ja zweimal nochmal über diesen Titel gesprochen und auch die Mitte. Das treibt natürlich jeden um, der sich, also wie ich auch, sich in der Mitte sieht, ja, und sich natürlich fragt sofort, das bin ich nicht. Also ich bin weder verloren, noch bin ich rechtspopulistisch, noch will ich das alles und eigentlich weiß ich weit von mir, dass also die Menschen, mit denen ich mich umgebe, in der Regel auch Menschen, die sich, glaube ich, auch in der Mitte befinden, zumindest selbst positioniert, halt auch so nicht sehen. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich in der Studie gelesen habe, es sind Menschen, die wie ich in einem ähnlichen Berufsumfeld sind. Also es sind nicht so, wie ich immer dachte, es sind halt die Menschen, die wir sozusagen die Verlierer unserer Gesellschaft wahrnehmen, die wenig Bildung haben, die keine Arbeit haben, wenig verdienen, sondern es sind Lehrerinnen, Lehrer, Menschen wie ich, die halt in bestimmten Ebenen arbeiten, bestimmte Ausbildungen haben und das... warum haben Sie dann diesen Titel so gewählt und kann man dann, ist es wirklich die Mitte? Die Mitte? Wie kommen Sie auf die Mitte?
Das ist natürlich auch historisch. Also 2006 war es ein Skandal, überhaupt zum Gucken, ob rechtsextreme Einstellungen auch in der Mitte unserer Gesellschaft irgendwie vorkommen. Es war ja, ich meine, die schon lange sich gegen rechts engagieren, erinnern sich eher der Reflex zu sagen, das passiert irgendwo an den Rändern unserer Gesellschaft, das passiert sozusagen außerhalb, das kann man wegschieben, das kann man ignorieren. Das haben wir hier in Bad Nenndorf ja auch gesehen, dass lange darüber diskutiert wurde, wenn ihr Mani so einen Lärm macht und wenn ihr wegschaut, dann gehen die Nazis auch wieder und ihr seid das Problem, macht hier nicht so einen Wirbel. Und genauso ist es ja auch mit der Mitte-Studie gewesen, dass es eben ein Skandal war zu behaupten, dass das eben auch in der Mitte der Gesellschaft stattfindet. Diese Mitte definieren die WissenschaftlerInnen jetzt nicht als sozusagen eine Einkommensmitte oder eine Bildungsmitte, sondern sozusagen die Mitte als Kontrast damals 2006 zu den Rändern der Gesellschaft. Und diese Mitte ist sozusagen im ganzen Spektrum der freiheitlich-demokratischen Ordnung verortet, in allen Altersschichten, in allen Einkommensschichten, also quasi als Gegenentwurf zu diesen extremen Rändern gedacht gewesen. Nun hat sich der Erfolg der Mitte-Studien sozusagen ist so ein bisschen ein Problem geworden, weil jetzt haben wir eben mit diesem Titel Mitte eben ist es schwer, da noch zu greifen, was wir eigentlich meinen. Aber es meint sozusagen als sozusagen diesen Gegenentwurf zu den extremen Rändern. Und das sehen wir dann eben auch, wenn wir zum Beispiel reingucken, die vergangenen Jahre haben eigentlich immer gezeigt, dass Jugend und hoffentlich Bildung sozusagen auch ein Stück weit hilft, weniger menschenfeindlich zu sein. Wir hatten bei jungen Menschen oft sozusagen weniger Ausschläge, was Fremdenfeindlichkeit, auch was Holocaustleugnung angeht. Wir beobachten jetzt da zum Beispiel Veränderungen. Also sprich, es ist auch nichts gegeben, nichts bleibt immer so, und so ist es vielleicht auch mit der Definition der Mitte. Und ich möchte noch einen Punkt machen, weil wir gerade eben, Andrea, du hattest es ja auch gesagt, dass das sozusagen sich für dich in der Realität anders fühlt. Was wir tun, ist ja, wir messen Einstellungen. Einstellungsforschung ist sowieso heiß umstritten, und ob man da überhaupt sozusagen was rauskriegt, weil die Menschen ja freiwillig erstmal antworten müssen und so. Was wir nicht messen können, ist, wie diese Leute in der Realität handeln, wie sie sprechen. Was wir aber sagen können, ist, dass wir fest glauben, dass Einstellungen letztendlich zu Worten und dann auch zu Taten werden. Und ich glaube, ohne dass wir jetzt einen wahnsinnigen Anstieg beim Rechtsextremismus messen können, wir merken ja bei den rechtspopulistischen Einstellungen, dass die sich massiv verfestigen. Und was wir jetzt halt merken, ist, dass es in der öffentlichen Debatte eben lauter wird und dadurch erscheint es uns mehr, als es vielleicht früher war. Früher war es eben vieles unsagbar. Und also da muss man klar nochmal trennen, wir messen nur Einstellungen, das heißt noch nicht, dass die Leute dann danach handeln.
Vielen Dank. Frau Völlers, wir haben ja eben gerade noch mal ganz kurz auch in der Studienvorstellung gehört, dass halt grundsätzlich ein großer Teil der Befragten der Demokratie in Deutschland vertrauen. Und halt also auf allgemeiner und abstrakter Ebene. Aber es gibt auch, und das ist nicht so in der Vorstellung nicht so klar hervorgehoben worden, dass ein Viertel der Befragten fühlt sich von Politikerinnen und Politikern im Bundestag nicht gut vertreten. Also nur ein Viertel der Befragten von diesen 2000 fühlt sich von den Politikerinnen und Politikern im Bundestag gut vertreten. Das ist jetzt nicht so viel. Wie ist das für Sie als Bundestagsabgeordnete?
Naja, es ist eine... Ja, das ist eine Mahnung, dass wir vielleicht noch ein bisschen besser werden müssen. Also in der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Einerseits über das, was wir da tun. Andererseits auch über das, wie wir Inhalte eigentlich vorbereiten. Also wir benutzen teilweise Begriffe, die selten Leute sofort verstehen. Das fängt schon bei etwas an, was hier in der Region recht bekannt ist, Bundesverkehrswegeplan. Und fragen erstmal irgendwas mit Straße oder so und geht dann weiter über diverse andere Gesetzgebungen. Und wir reden in einer Sprache, die oft einfach kompliziert ist. Dann mein Eindruck ist, Menschen sind immer dann total dabei und wollen sich einbringen und informieren, wenn sie selber eine Betroffenheit haben. Das ist menschlich. Will ich per se auch nicht schlecht finden oder schlecht reden. Führt aber dazu, dass wir natürlich dann immer eher einen Überschuss an Unzufriedenheit haben. Also wenn wir eine neue Gesetzgebung machen im Bereich Gesundheit oder auch vielleicht im Bereich Bildung, dann gibt es eher so die negative Feedbackschleife. Und das, was positiv läuft, wo man Verbesserungen hat, das nimmt man so mit und wird nicht weiter irgendwie wahrgenommen. Also wir müssen, glaube ich, grundsätzlich an unserer Art und Weise, wie wir über Demokratie reden, sprechen. Ich persönlich finde es zum Beispiel nicht gut, dass im Deutschen Bundestag die Ausschusssitzungen nicht öffentlich sind. Das ist ein Riesenmanko. Da gibt es auch mit unserem Koalitionspartner leider keine Übereinstimmung. Wir würden das gerne, glaube ich, in der Breite öffnen, dass man das live streamt.
Aber warum? Was passiert da, was wir sonst
nicht hören? Weiß ich auch nicht. Also ich meine, Bildungsausschuss ist relativ entspannt. Da diskutieren wir halt über verschiedene Bildungsvorlagen, Ganztagsgrundschule und. Habe ich kein Problem mit, wenn das öffentlich auch zugänglich ist. Ne? Und natürlich gibt es sensible Bereiche im Verteidigungsbereich, wenn natürlich das öffentliche Interesse da nochmal ein besonderes Sicherheitsbedürfnis beinhaltet, dann muss man natürlich nicht Öffentlichkeit herstellen. Das haben wir hier in dem kommunalen Rahmen ja auch. Verwaltungsausschüsse tagen ja auch in der Regel nicht öffentlich. Aber bei all den Dingen, die wir da in meinem Ausschuss, aber vielleicht auch im Gesundheitsausschuss und in den anderen Ausschüssen diskutieren, kann man deutlich offener werden und deutlich transparenter werden. Da würde ich mir mal wünschen, dass wir das mal angehen würden. Nur so ein kleiner Mosaikstein für vielleicht mehr Transparenz und Öffentlichkeit.
Okay. Frau Röpke, ein anderes Thema in der Studie sind ja die Mitverschwörungstheorien. Und unter anderem sagt jeder Vierte der Befragten, dass Politik und Medien zusammenarbeiten. Und zwar nicht nur so, halt, dass man mal ein Interview gibt, sondern so richtig. Und dass es eigentlich eine nicht richtige Berichterstattung stattfindet. Wie empfinden Sie denn das als Journalistin? A, diese Aussage, und B, wie ist es in Ihrem Alltag?
Also im Hinblick auf die Wahlberichterstattung gestern Abend hätte ich es ohne weiteres zugestimmt. Also unglaublich. Also wie kann man bloß so grottige, schlimme Wahlberichterstattung machen wie gestern Abend durch die Programme, wo ich wirklich gedacht habe, also dieses Spiel und wie Frau Will immer wieder nur darauf beharrte, wie jetzt die nächste Koalition auszusehen hat, anstatt zu fragen, was ist im Land passiert, was ist gelaufen, fachlich zu fragen, sich auseinanderzusetzen. Wirklich, es kam nicht ein einziges Mal, zumindest solange ich geschaut habe, vor, da frage ich mich wirklich, was soll diese Medienpolitik? Ich bin da sowieso sehr kritisch. Ich glaube, wir haben als Medien verhängnisvolle Fehler gemacht in den letzten Jahren. Wir haben, und das kreide ich mir auch an, wir haben natürlich das Ganze immer wieder, ich beobachte es seit 25 Jahren, wir haben Bücher geschrieben ohne Ende, wir warnen davor. Aber wir haben natürlich, als es 2011 um den NSU ging, um die Verbrechen ging, sind wir abgetaucht, sind in den Terror abgetaucht, haben uns wirklich viel zu intensiv oder nicht viel zu intensiv. Wir haben uns sehr intensiv, das mussten wir, mit rechter Gewalt, mit Terror beschäftigt. Wir haben uns mit institutionellem Rassismus beschäftigt. Wir haben uns mit V-Mann-Politik beschäftigt und haben die Entwicklung seit 2013, die von der Tea Party aus den USA, aus Frankreich über die identitäre Bewegung geschwappt ist, in diese Mitte der Gesellschaft schon lange vorgedrungen war. Wir haben die Völkischen in Österreich, wir haben in Europa die Entwicklung. Wir haben verpasst, wirklich uns intensiver auf die Mitte zu konzentrieren. Und ich finde diese ganze unsägliche, ich bin da auch so ein bisschen als Fachjournalistin abgestempelt und bin auch wahrscheinlich vielen Medienbereichen zu kritisch, aber ich finde diese ganze unsägliche Diskussion mit rechten Reden auch eine der größten Fehler, die wir haben. Natürlich müssen wir der Sorgfaltspflicht nachkommen und müssen Rechte konfrontieren, genauso wie jeden Menschen, über den wir schreiben. Aber wir sollten uns intensiver tatsächlich der investigativen Recherche widmen, der unabhängigen Recherche, und wir sollten uns vor allen Dingen mit Fachleuten und Betroffenen austauschen und dann mit den Rechten. Unser Job ist es wirklich, vor Ort zu sein, Recherchen anzustellen und intensiv zu arbeiten, aber nicht diese Diskussion zu führen. Reden wir mit Herrn Kubitschek, sind wir jetzt das 10. Team, das bei ihm zu Hause einzieht und dann auch mal über Schnellroda von innen berichtet. Also ich finde diese ganze Verbürgerlichung, diese ganze diese Anmache auch der Medien, dieses warum muss Herr Gauland, warum muss die AfD tatsächlich zu jedem Thema auch in der Talkshow sitzen, wenn doch Fachleute da sind? Also es ist einfach eine völlig falsche Medienpolitik.
Frau Schröter, bitte, Sie dürfen sofort darauf antworten.
Darf ich
mit
ganz
eingehen,
kurz?
Also auch alle anderen hier oben bei mir.
Also alles, was Andrea Röpp gesagt, komplett und klar. Also sagen Medien, sagen Menschen, alle, die in den Medien tätig sind, sollten da genauso sich selbst hinterfragen, was da teilweise vielleicht falsch gemacht wurde, wie Menschen, die in der Politik sind oder wie Menschen, die in der politischen Bildung sind. Aber die Frage, auf die ja abgezielt wurde, war ja die Verschwörungsideologien und das sozusagen zu behaupten, dass staatliche Institutionen und Medien unter einer Decke stecken würden, das ist nämlich die Formulierung, und dass es da eine Steuerung gäbe, ist eben nochmal ein ganz anderer Zacken, als zu sagen, okay, es gibt handwerkliche Fehler, Journalismus wird teilweise mies gemacht, Politik wird teilweise mies gemacht. Das ist ja sozusagen alles total berechtigte Kritik, aber das ist mir nochmal wichtig, sozusagen diese Verschwörungsideologie geht ja auf einen ganz anderen Punkt ab, ne? Und da muss man halt kurz, also auch diese Frage, es gibt geheime Organisationen, die sozusagen das staatliche Handeln steuern, da kommen dann immer alle, ja, es gibt ja die Autolobby und so und den Lungenarzt, darum geht es aber gar nicht, es geht ja um eine Unterstellung dessen, dass es da hinter den Kulissen sozusagen gesteuerte Fädenziehungen gibt und dass das dann alles sozusagen in Kombination als Verschwörung gesehen wird. Das ist eben so dieses, was wir versuchen zu messen. Das
also die grauen Männer und die Men in Black,
genau.
Die da hinter unserem Rücken,
genau, uns. Genau, und man darf bestimmt ja sowieso nicht mehr sagen, was man denkt und genau, ja.
Herr Wingert, Sie haben so fleißig mitgenickt und zugestimmt, wie empfinden Sie denn das? Also was erleben Sie auch, wenn es um diese Mitverschwörungstheorien geht und die Zusammenarbeit oder eigentlich Nicht-Zusammenarbeit von Politik und Medien?
Also erstmal große Zustimmung zu Andrea Röpke. Ich finde, wir haben viel zu wenig wirklich investigativ und nach den Ursachen fragende Journalisten. Wir haben heute ein Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich habe früher mal als Student die Frankfurter Rundschau bezogen und beziehe sie immer noch. Heute könnte ich auch die HAZ nehmen, da stehen nämlich dieselben Kommentare drin. Das finde ich ganz schrecklich. Das hat natürlich auch was mit uns zu tun, oder vielleicht nicht mit uns, die wir hier im Raum sitzen, sondern mit den wenigen Menschen oder den immer weniger werdenden Menschen, die bereit sind, auch dafür so eine Zeitung eben auch Geld auszugeben. Aber es ist ein Riesenmanko, was da ist an der Stelle. Ansonsten Stichwort Verschwörung, Verschwörungstheorien. An der Stelle, Entschuldigung, aber finde ich die Studie tatsächlich sehr schwach.
Warum?
Wenn ich mir vorstelle, was es für Fragen sind, die gestellt werden, die am Telefon gestellt werden, die dann zu einer großen Bandbreite von Antworten teils führen, dann macht es für mich deutlich, die Fragestellung oder die Behauptung, die erfragt wird, ist einfach nicht präzise genug. Das heißt, die Leute, die am Telefon gefragt werden, müssen im Grunde erst noch mal wieder zurückfragen, was meint ihr eigentlich damit? Und dann kriege ich die sozusagen die Interpretation des Telefonier-Interviewers oder der Interviewerin und reagiere darauf. Also bei all den Dingen geheime Mächte natürlich in dem Sinne nicht, aber an der Stelle müssen wir natürlich über Lobbyismus reden und nicht nur über die Autolobby, sondern überhaupt zu sehen, wie viele Leute mit einem Hausausweis als Lobbyvertreter in den Deutschen Bundestag gehen. Wenn ich nach Brüssel gucke, das sollen 25.000 sein, die da als Lobbyisten aktiv sind. Mit einem Jahresetat habe ich in der Zeit gelesen von über 1 Milliarde Euro. Das sind zwar in dem Sinne nicht die geheimen Mächte, aber das sind doch Leute oder das sind doch wirtschaftliche Interessen, die ganz massiv da auf die Politik einwirken. Und ich glaube, also meine Überzeugung ist, wenn die Leute an der Stelle mit Ja antworten, dann meinen sie nicht diese komischen Mächte da irgendwo, die grauen Männer oder sowas, sondern dann meinen sie tendenziell eben etwas in dieser Richtung.
Bitte, bitte.
Ich muss das jetzt nicht ausweiten. Also in vielen Punkten stimme ich Ihnen da total zu und es wird ja auch noch weiter sozusagen feingetunt. Aber wir haben zum Beispiel auch so eine Frage drin, wortwörtlich, Studien zum Klimawandel sind meist gefälscht. Also das ist nämlich auch sowas wie Verschwörungsideologie. Also wir müssen über ganz viele dieser wirtschaftlichen Verflechtungen und so definitiv diskutieren, aber das ist nicht das, was in dem Kapitel gemessen wird. Und das stimmt aber, dass diese Teils-Antworten natürlich da sozusagen sowas widerspiegeln, ohne Frage.
Vielleicht können Sie einmal, Frau Schrütter, aufklären, also für die Studie nicht gelesen haben und wie diese Studie erstellt wird und warum wir jetzt hier von Teils und Ja-Nein-Antworten sprechen, einmal ganz kurz zu dieser Methodik, warum eine Teils-Antwort möglich ist. Vielleicht ganz kurz, damit halt auch alle auf einem Stand
sind. Ich versuche es ganz kurz. Diese gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeitsstudien, die eben in Bielefeld gemacht wurden, haben mit einem 4-stufigen Antwortverfahren gearbeitet. Das heißt, man musste sich entscheiden. Das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile, nämlich, dass man Leute zu einer Entscheidung zwingt, die vielleicht das gar nicht wollen und dann maximal die Antwort noch verweigern können. Und die Mitte-Studien, das ist ja historisch sozusagen weit vor meiner Zeit passiert, hatten sich entschlossen, 5-stufig zu messen, sprich in der Mitte mit einer Teils-Teils-Sache. Zusätzlich kann man sich aber enthalten. Also eine Teils-Teils-Antwort ist schon auch eine Antwort. Man kann nämlich auch sagen, ich enthalte mich, ich antworte nicht. Und was jetzt gemacht wird, ist, wir haben jetzt in dieser Studie mal versucht, sozusagen parallel zu messen, also die Hälfte 4-stufig, die Hälfte 5-stufig bei gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, um zu gucken, was es ausmacht. Aber da gibt es sozusagen ganz spannend, da kann man dann wirklich mal in Ruhe nachlesen, wen das wirklich interessiert. Aber das ist sozusagen die Idee dahinter und es ist halt eine Telefonbefragung, wo eben dann die Menschen sich entscheiden müssen oder aber eben jetzt die Möglichkeit haben, auch teils zu antworten.
Nur, dass Sie nicht denken, man kann nur Ja-Nein sagen und sagen, nee, ja, darauf antworte ich.
Stimme voll und ganz zu, stimme teilweise zu. Genau. Teils, lehne teilweise ab, lehne ganz ab. Das wäre dann sozusagen die 5-stufige.
Dann so erklären sich dann auch diese Antwort von Herrn Wingert. Herr Wingert, ich habe noch eine weitergehende Frage an Sie. Und zwar hat der Autor Richard Schneider in der Zeit vor ein wenigen Tagen geschrieben, dass wir längst mittendrin sind und wir nicht erst am Anfang eines erneuten Rechtsrucks sind und deshalb Aussagen wie »Wehret den Anfängen leere Phrasen sein«. Hier in Bad Nenndorf zeigen Sie ja seit vielen Jahren klare Haltungen gegen rechts. Jetzt ist meine Frage, sind denn solche Aktionen und solche Bündnisse eigentlich nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein? Ist das so, wenn man halt angesichts dieser Mitte-Studie den wachsenden Rechtspopulismus in unserer Gesellschaft auch noch mal bewiesen bekommt?
Nein, im Gegenteil. Sie sind ganz wichtig und Sie brauchen auch die Unterstützung. An der Stelle habe ich ein Riesenproblem damit, dass seitens der Bundesregierung offensichtlich immer noch nicht so richtig klar ist, wie es mit der finanziellen Unterstützung, der finanziellen Förderung auch weitergeht. Ich glaube, die zivilgesellschaftlichen Gruppen brauchen einfach eine ganz andere Unterstützung. Es muss da nicht erforderlich sein, dass man, einen Fachmann einstellt, erstmal, der in der Lage ist, auch die 20-seitigen Förderfragebögen zu lesen und zu erkennen. Ansonsten wäre den Anfängen, wer heute noch davon spricht, dass es Anfänge sind, oder wer Alarmsignale oder sowas sieht, der hat tatsächlich die letzten 10, 20, 30 Jahre verschlafen oder auf einem anderen Planeten zugebracht, beziehungsweise gehörte zu denen auch dazu, die die ganze Zeit dieses Problem bagatellisiert und verharmlost haben. Ich kann das überhaupt nicht weiter... Danke. Ich habe da überhaupt kein Verständnis dafür, dass man heutzutage tatsächlich noch während den Anfängen sagen kann.
Frau Röpke, bitte.
Ja, ich wollte gerne noch zu Niedersachsen ergänzen, weil ich finde, Sie haben wirklich in Bad Nenndorf was Vorbildliches geschafft. Und wir haben gerade ein neues Buch veröffentlicht und haben uns mal intensiv mit Niedersachsen wieder beschäftigt, mit der Lüneburger Heide. Also es geht um völkische Strukturen, völkische Ideologie. Das heißt eigentlich genau das, was in der Satzung, in der weitestgehend unbekannten, des völkischen Flügel der AfD auch auftaucht. Und siehe da, in Niedersachsen hat sich ein Riesennetzwerk enttarnen lassen, aufzeigen lassen. Dazu rechne ich auch Unternehmer wie Jürgen Lindthorst, einen der größten Unternehmer, würde ich sagen, in Niedersachsen, der sich Björn Höcke in die Lüneburger Heide eingeladen hat, in einem exklusiven Kreis, Presse war nicht erwünscht. Herr Lindthorst wohnt ganz in der Nähe an derselben Straße zum Konzentrationslager Bergen-Belsen, hat keine Probleme damit, draußen vor seinem Anwesen einen Findling aufgestellt zu haben, mit einer Wolfsangel gut sichtbar. Die Wolfsangel, Symbolik der Hitlerjugend, oft in derselben Straße zum Konzentrationslager, zur Gedenkstätte. Herr Lindthorst lädt sich privat den Herrn Höcke ein, lädt dazu natürlich Honoratioren aus der Heide ein. Wir haben da eine Menge Strukturen. Ich war gerade wieder in Eschede, da gibt es ein Bündnis, das genauso wie Sie aktiv ist. Es gibt zwei Bündnisse in der Heide, die wirklich beachtenswerte Arbeit leisten, die immer wieder in Eschede davor stehen und die dieses Jahr wirklich mal das erreicht haben, dass sie vor den Nazhof in Eschede gezogen sind, dass sie beim Erntedankfest der NPD vor Ort waren und nochmal deutlich machen könnten, dass das, was eigentlich in Niedersachsen jetzt passiert, das hätte nicht passieren müssen. Die NPD, der Landesverband, hat diesen Hof gekauft. Das heißt, sie haben dort wirklich ein feste installierte Homebase. Sie können dort Brauchtumsveranstaltungen abhalten, Kinderlager, wie sie es schon gemacht haben, immer wieder feiern. Und dieses Bündnis hat es wirklich erstritten, hat es erreicht, dorthin zu gehen. Alles in keine 20 Kilometer entfernt von Bergen-Belsen entfernt. Wir haben da Strukturen, wir haben Entwicklung. Ich fahre Mittwoch nach Minden. Wir haben an der Waldorfschule in Minden große Probleme gehabt. Wir haben in Detmold große Probleme. Die Heimattreue Deutsche Jugend, übrigens auch Aktivisten hier aus Bad Nenndorf, die ihre Kinder heute nach Ostwestfalen bringen zu den Nazis dort, sie dort gemeinsam wieder aufziehen, trotz des Verbots der HDJ. Also es geht hier massiv weiter. Und nicht nur die AfD beschäftigt und oder sollte uns beschäftigen, natürlich ganz, ganz massiv auch, aber eben wir sollten genau hinschauen, was haben wir da, und da kann ich immer diese Bündnisarbeit, so wie Sie geleistet haben, können wir immer nur wieder als vorbildlich hinstellen. Wir haben gerade in der Lüneburger Heide ein super neues Bündnis, Beherzt nennen die sich, die gehen über die Grenze nach Mecklenburg-Vorpommern rüber, die sind so motiviert, die sind so engagiert, und da denke ich manchmal, scheiß was aufs Geld, das jetzt nicht kommt, scheiß was auf diese Genehmigungsverfahren, die Leute machen es auch so. Die sind wirklich so motiviert, und ich denke, deshalb ist das nochmal zu betonen, dass die Arbeit, die Sie geleistet haben, auch wenn nachher keiner mehr da war, ich habe es immer wieder miterlebt, ich war dabei, es war ganz, ganz wichtig, Ihnen wirklich ein Milieu vorzuleben, ein Klima vorzuleben. Hier habt ihr nicht zu suchen, ihr seid ihr nicht gewünscht, und diese Grenzen aufzuzeigen. Und das sollte bundesweit klarer werden, dass wir Sie damit in Ihre Grenzen weisen können.
Frau Föllers, Frau Röpke hat zwei wichtige Sachen angesprochen. Das ist eine, also dass wir hier vor Ort gucken müssen und unseren Blick nicht wegschweifen, uns nicht nur auf die AfD konzentrieren dürfen. Jetzt haben wir ja auch in dieser Mitte-Studie einen Ost-West-Vergleich drin, wo man natürlich sofort, also zumindest ging es mir so als Westdeutsche, oh super, es ist eigentlich viel schlimmer im Osten. Also ist jetzt einfach für mich als Legitimation einmal durchzuatmen, nachdem ich diese Studie gelesen habe. Aber es ist nichtsdestotrotz ja so, dass wir auch nach dank Frau Röpke nochmal die Bestätigung haben, es ist keineswegs gut hier in Westdeutschland, in Niedersachsen, hier vor unserer eigenen Tür. Wie geht man mit diesem Dilemma als Politikerin um, dass man halt auch andererseits immer, also als westdeutsche Politikerin mit dem ostdeutschen vorherrschenden Blick mit dem Fokus da drauf halt um. Wie geht man damit um?
Naja, man darf diesen Blick einfach nicht haben, sondern man muss schauen, was ist bei mir vor der Haustür los, dass man guckt, wie funktionieren solche Strukturen hier bei uns in Niedersachsen oder bei uns auch hier in der Region, aber natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus Ostdeutschland eng im Kontakt steht, die einem dann auch durchaus berichten, was dort vor Ort passiert und auch wie stark da die Zivilgesellschaft in Teilen vor Probleme gestellt wird. Was hier bei uns vielleicht noch anders ist, ich weiß nicht, ob Herr Wingert schon mal persönlich bedroht worden ist von Rechtsextremen oder Anschläge hatte, aber andere aus dem Bündnis andere und das erleben Kolleginnen und Kollegen von Ihnen ja in Ostdeutschland durchaus häufiger, wenn man mal in die Zeitung schaut oder wie eigenartig es auch tatsächlich ist, das hat mir eine Bürgerin hier aus Schaumburg erzählt, mal am Rande eines Volksfestes, sie war mit ihrem Ehepartner irgendwie in Ostdeutschland unterwegs, ich sage jetzt auch nicht in welchem Bereich Ostdeutschlands, im ländlichen Raum und dann kam ihr ein Auto entgegen, wo Hakenkreuze drauf waren und das war scheinbar gar kein Problem. Und ich
warne
davor, ich meine, sowas haben wir vielleicht auch. Man muss ja nur mal in die Gärten gucken, da werden auch Reichskriegsflaggen gehisst und das scheint irgendwie keinen so richtig zu stören. Also da müssen wir alle, glaube ich, aufeinander stärker Acht geben und auch klare Kante zeigen und sagen, geht hier nicht weiter. Und das ist eben eine Haltungsfrage, auch eine Haltungsfrage von uns allen. Das fängt in der Schule an, dass wir ordentlich vermitteln, was eben Rassismus bedeutet, was Antisemitismus bedeutet, was eine Verantwortung ist, die wir aus unserer Geschichte haben für die Zukunft, für eine Demokratie in Deutschland. Ich fand übrigens besonders spannend, dass dieser Begriff, was verstehen wir unter Demokratie, noch gar nicht richtig trennscharf definiert scheinbar ist. Also wenn ich weiß, was ich unter Demokratie verstehe, ich frage mich, ob die Menschen, die Sie befragt haben, Franziska Schröter, ob die da alle dieselbe Definition haben, wahrscheinlich auch nicht. Also müssten wir da ja auch nochmal weiterarbeiten. Und da ist natürlich auch Politik gefragt, im Bildungssektor eher die Kollegen aus den Bundesländern. Da bin ich ja froh, dass wir in Niedersachsen in der letzten Legislaturperiode unter Rot-Grün auch die Landeszentrale für politische Bildung wieder eingeführt hatten. Die war ja zwischenzeitlich auch abgeschafft, was auch sehr desaströs war. Und da müssen wir auf allen Ebenen, also Zivilgesellschaft, Bildung, Parteien, Flagge zeigen. Und auch mal so ein kleiner Exkurs hier nach Bad Nenndorf. Wir haben ja diverse Feste hier auch, wo dann Bad Nenndorf ist bunt präsent ist, man für gemeinsame Demokratie und Vielfalt einsteht. Und meines Wissens sind da nicht alle demokratischen Parteien mit am Start und haben einen Stand und trommeln für Demokratie. Und das ist auch etwas, wo sich da jeder mal hinterfragen muss, ob man da präsent ist.
Bitte, Frau Röppel.
Nur einen Satz dazu sagen, weil das ist so ein bisschen das, was wir gerade, wo wir aufklären wollen. Also gerade in den letzten zwei Wochen, David Janssen ist massiv privat bedroht worden. Das ist der Sprecher und Initiator der Anti-Pragida, also Pegida-Ausleger in Braunschweig. David Janssen ist einer der ganz, ganz Engagierten. Der hat mehrfach Säureanschläge zu Hause gehabt. Das ist ein junger Familienvater mit Kindern. Sie zeigen damit, er wohnt dort. Wilfried Mannicke, der Pfarrer aus Unterlüß, ist mehrfach bedroht worden. Wir haben hier in Niedersachsen wirklich grandios, gucken Sie sich die Initiative Nordheim an, wie die Frauen, die engagierten, vor allen Dingen die beiden führenden Frauen oder die engagierten Frauen, wie es da an Drohungen laufen. Also da brauchen wir wirklich nicht in die neuen Bundesländer zu gucken, das passiert hier auch.
Ich wollte es auch gar nicht irgendwie relativieren. Die spannende Frage ist, kommt das bei uns in der Presse eigentlich vor, diese Fälle? Und zwar, ich sage mal, auch in der überregionalen Presse, die da eher mit Bildern, ja, in der Taz, aber die da auch eher mit Bildern unterwegs sind. Und wird da das dann auch mal zum Thema gemacht oder reden wir dann nicht lieber über andere Dinge, die vielleicht nicht so unangenehm sind?
Bitte, Herr Wingert, wollten Sie was dazu sagen?
Ja, wenn es um Demokratie geht, bin ich also gerne dabei und würde auch noch ein paar Institutionen auch noch ansprechen, die da, glaube ich, auch noch Nachholbedarf haben. Da sehe ich beispielsweise die Polizei, da sehe ich die Justiz, den Justizvollzug. Das sind Institutionen, wo ich auch die Geheimdienste, wo ich immer wieder den Eindruck hatte, die sind irgendwie auf dem rechten Auge blind und nehmen das nicht so richtig wahr. Ich denke an die Veröffentlichung der Liste mit den Opfern rechtsextremer Gewalt, wo ja eine Riesendiskrepanz besteht zwischen denen, die aufgrund journalistischer Arbeit sozusagen da eingruppiert werden konnten und denen, die eben von der Polizei eingruppiert wurden. Und ich bin also sehr froh darüber, dass Pistorius Mitte November hier in Bad Nenndorf seine Führungskräfte von der Polizei einlädt, ausgerechnet und speziell auch in Bad Nenndorf, um die nach meiner Hoffnung und meinem Wunsch auch ein Stück weit einzunorden, dass es wirklich auch darum geht, auch in diesen Institutionen klare Kante zu zeigen und nicht zu bagatellisieren, wenn irgendwie die Gewalt oder die Problematik von rechts kommt.
Wir hatten vorhin ganz kurz, hatten Sie ja angesprochen, Frau Schröter, in der Vorstellung der Studie, das Gewaltpotenzial. Und haben auch gesagt, dass man auch konkret da was vorhalten kann oder was vorschlagen kann von Ihrer Seite aus. Was genau sind denn das für Vorschläge oder was glauben Sie, wo man da ansetzen kann?
Also ich bin ja für politische Bildung zuständig, deswegen kann man da natürlich nur Vorschläge machen. Ich glaube, die sagen die Menschen, die noch tiefer in zum Beispiel in Polizei und Sicherheitsbehörden unterwegs sind, könnten da, wenn sie mal ehrlich hinschauen würden, noch ein paar bessere Vorschläge machen. Aber eines ist mir, glaube ich, schon wichtig. Auch der Täter von Halle kam ja nicht aus dem Nichts. Ja, die Radikalisierung findet im Moment sehr viel schneller statt. Es ist auch ernstzunehmendes Problem für die Sicherheitsbehörden, nicht nur in Deutschland, so schnell an die Leute zu kommen, weil die Radikalisierung online teilweise innerhalb von 4 bis 6 Wochen passiert. Da ist auch selbst für ein gut funktionierendes Sicherheitssystem möglich, einfach das schwer, das rechtzeitig zu verhindern. Aber in Fällen wie bei dem Mord an Walter Lübcke, in Fällen wie jetzt zum Beispiel bei der Neugründung der Aryan Circus in Norddeutschland, in Fällen wie eben, also viele, auch die NSU-Täterinnen, die sind ja polizeibekannt zum großen Teil. Die haben für Delikte gesessen, teilweise viel zu schwach bestraft, meiner Meinung nach. Also wenn man für einen Totschlag eines Obdachlosen 2 Jahre Haft bekommt, dann verstehe ich nicht, wie man irgendwie in was für einer Republik wir leben, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall von Töter, der jetzt gerade in Norddeutschland wieder die Aryan Circle neu aufbaut und sich da ganz, ganz bewusst auf die gewaltbereiten rechtsextremen Gruppen in den USA bezieht und auf Combat 18. Aber das kann Andrea Röpke alles viel, viel besser erklären. Aber was ich sagen will, ist, wir kennen die Leute teilweise und wir kriegen es trotzdem nicht hin, die rechtzeitig zu entwaffnen. Wir kriegen das offensichtlich viel, viel besser hin bei Menschen, die als islamistische Gefährder eingestuft werden. Ich glaube, da erwischt es ganz viele Menschen, die es vielleicht zu Unrecht betrifft. Und mit demselben Vigo würde ich mir vorstellen, dass man auch gegen rechte Gefährder vorgeht. Das wäre schon mal sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der zweite, das hat Wilfried Wingert gerade schon angesprochen, ich glaube schon, dass man da ganz massiv an die Bildung in sozusagen Sicherheitskräften ran muss, egal ob das Polizei, Bundeswehr, Sicherheitsbehörden sind, ohne Frage. Und da, finde ich, gilt auch nicht dieses, die spiegeln nur die Gesellschaft wieder und dann müssen halt auch rechte Tendenzen irgendwie kommen davor. Ich glaube, gerade Polizeikräfte sollten noch mehr als alle anderen Berufsgruppen auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und da ist es halt nicht eine Frage von freier Meinungsäußerung, wenn man dann irgendwie privat rechtsextrem ist. Das ist für mich tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt. Genauso geht es mir bei Lehrerinnen übrigens, weil die einen super wichtigen Eindruck natürlich in der Gesellschaft hinterlassen. So viel vielleicht dazu.
Ich würde an der Stelle...
Ja, und offen drüber reden. Also das ist natürlich als politische Bildnerin. Oh Gott, ich habe das Wichtigste vergessen. Wir müssen darüber reden. Zum Beispiel, was wir meinen, wenn wir Demokratie sagen.
Ich würde jetzt öffnen und würde Sie bitten, dass Sie einfach sich melden. Und ich versuche, Sie nach der Reihe ranzunehmen, so wie ich Sie sehe. Das heißt nicht, dass Sie das auch so sehen wie ich. Ich habe Sie gesehen da hinten. Ganz hinten links, der Herr, letzte Reihe.
Also... mich würde mal wirklich interessieren, da der Begriff ja schon gefallen ist und was Sie jetzt zum Abschluss gesagt haben, der Begriff Demokratie oder überhaupt Demokratie, was ist denn das? Weil Sie sagten zum Beispiel, ich sehe das so, ich weiß nicht, ob die anderen das auch so sehen. Wie weit kann man denn Demokratie interpretieren? Das ist doch ein abstraktes Konstrukt, eine Philosophie, ja, das bestimmten Regeln folgt. Also wann hört es dann auf, Demokratie zu sein, wenn ich es interpretiere? Wäre meine Frage. Ich meine, was ist Demokratie?
Frau Völlers.
Darüber reden wir den ganzen Abend. Ne?
Ah, wollten Sie antworten, Herr Wingert? Bitte. Legen Sie los.
Ist die Frage jetzt an mich oder an Frau Schröter gerichtet? Oder an uns alle? Okay, gut. Also Demokratie ist...
ich gebe Ihnen gleich.
Also die freiheitlich-demokratische Grundordnung bedeutet, dass Menschen, also alle gleich sind, dass wir nicht unterscheiden zwischen besseren oder schlechteren Menschen, dass alle die gleichen Bürgerrechte haben, alle das gleiche Partizipationsrecht, also Teilhaberecht haben.
Also was meinen Sie? Demokratie.
Ja. Versuche ich gerade zu erklären.
Ja, nicht freiheitlich-rechtlich. Und was ist Demokratie? Nee,
kam ja dann im Anschluss. Also Demokratie bedeutet, dass Menschen, also alle Menschen sind gleich. Ne? Also wir haben hier nicht irgendwie bessere Menschen, schlechtere Menschen. Jeder Mensch hat die gleiche Wertigkeit. Wir haben eine Demokratie, die dann bedeutet, dass an Wahlen teilgenommen werden kann, wenn man das aktive bzw. auch passive Wahlrecht erhält, dass wir Freiheit haben, dass Menschen eben ihre Meinung frei äußern können, ohne Gefahr laufen, eingesperrt zu werden, verfolgt zu werden oder andere Nachteile haben. Wobei, das muss ich an dieser Stelle, weil wir nun dieses schwierige Thema haben, sicherlich am Ende auch schauen müssen, meine Freiheit endet da, wo ich andere gefährde, beleidige, missbrauche durch meine Worte. Da würde ich einen Riegel vorschreiben an der Stelle, dass wir ohne Gefahr zu laufen, irgendwie unser Leben frei leben können. Also egal, welche sexuelle Orientierung, welche Religion ich habe, welches Geschlecht ich habe oder wie ich mich da auch zuordne, das sind für mich Grundwerte der Demokratie. Ich glaube, die anderen haben vielleicht ähnliche, vielleicht auch ergänzende Aspekte.
Sekunde, Herr Wingert wollte dann kurz dann noch zu auch was zu ergänzen und dann...
Ich würde erstmal schlicht übersetzen, Demokratie, das ist die Herrschaft des Volkes. Das ist tatsächlich die Herrschaft des Volkes und die setzt dann beispielsweise auch voraus, dass die Repräsentanten auch transparent arbeiten. Insofern ein Votum auch dafür, dass auch die Ausschüsse des Deutschen Bundestages auch tatsächlich transparent sind. Und die Herrschaft des Volkes heißt für mich dann auch, dass die Politik oder die das Volk repräsentierenden Politiker und Institutionen auch gut gucken müssen, sozusagen das Ohr an der Bordsteinkante haben müssen, um mit einem Lokalpolitiker aus Bad Nenndorf zu reden. Das heißt, auch mal zu schauen, was wollen die Leute und wo gehen die Interessen der Leute hin? Da hat die Friedrich-Ebert-Stiftung eine ganz schöne Studie gemacht, auch dieses Jahr, Vertrauen in die Demokratie. Ich würde das gerne jedem Politiker und jeder Politikerin mal als Pflichtlektüre auftragen wollen. Weil auch deutlich wird, und das hat vielleicht dann auch mit dieser Politik oder Politikerverdrossenheit zu tun, dass in wesentlichen zentralen Fragestellungen die heutige Politik nicht die Interessen des Volkes tatsächlich vertritt. Demokratie ist die Herrschaft des Volkes.
Wenn ich vielleicht ergänzen darf, ich glaube, dass genau das, was hier jetzt gerade passiert, genau das ist, was wir tun müssen. Wir müssen uns als Gesellschaft, ich meine jetzt in solchen Räumen, in solchen Veranstaltungen, aber eben auch als Gesamtgesellschaft, in den Vereinen, in den Institutionen, in den Familien darüber unterhalten, was wir darunter verstehen, wenn wir Demokratie meinen. Und gerade, ich komme ursprünglich aus Dresden, im Osten ist zum Beispiel auch, das ist wirklich, glaube ich, ganz essentiell dafür, um zu verstehen, warum Menschen in Ostdeutschland tendenziell gerade so unzufrieden sind, obwohl es ihnen objektiv betrachtet wirtschaftlich besser geht und so weiter. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Gründe. Aber was dort passiert, ist auch so eine Vorstellung von Demokratie als Pizzaservice. Wenn ich nicht 100% von dem bekomme, was ich bestellt habe, dann ist es keine Demokratie. Und wenn ich dann nochmal die Zahlen in Erinnerung rufen darf, die wir vorhin als der letzten Folie hatten, nämlich diese Frage zwischen, wir wollen alle gleiche Rechte, allen gleiche Rechte gewähren, aber dann sagen eben auch fast 40% zum Wohle des Ganzen können wir nicht immer alle mitnehmen. Darüber müssen wir reden. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt. Wir müssen miteinander streiten darüber, was wir als Demokratie verstehen. Und wir sind eine repräsentative Demokratie in Deutschland. Sprich, das Volk wählt auch Vertreterinnen und Vertreter. Und es ist nicht, glaube ich, meiner Meinung nach die Idee, sozusagen immer sozusagen zu hören, was will das Volk, sondern eben auch irgendwie so eine gesamtgesellschaftliche Debatte auch mitzutragen. Und das bedeutet aber eben auch, dass ich nicht nur alle 4 Jahre wählen gehe, sondern mich eben auch als Bürgerin, als Bürger beteilige an diesen Prozessen. Und dann kann ich auch später meckern. Aber wenn ich mich nicht beteilige, kann ich auch nicht meckern. Aber das ist so das Plädoyer, wir müssen miteinander reden, auch darüber, was Demokratie ist.
Ich würde erstmal, weil ich noch 2 andere Wortmeldungen habe, hier vorne der Herr mit dem weißen Hahn, Sie hatten sich auch gemeldet, genau. Danach sind Sie da dran und dann habe ich Sie gesehen.
Ein wesentlicher Aspekt, dass Macht in der Demokratie nur auf Zeit verliehen wird, nämlich durch das Wahlamt. Keine Macht kann vergeben werden, die nicht durch Wahl entsteht in der Demokratie. Und die einzelnen Institutionen müssen sich irgendwie die Waage halten. Deshalb eben diese Aufteilung in die Legislative, die Judikative und die Exekutive. Und dazu kommt in Deutschland eben noch das Zusammenspiel der Bundesländer und des Bundes. Das ist ja auch nochmal ein Spiel, das auch nochmal eine gegenseitige Kontrolle der Macht mit sich bringt. Denn wir wissen ja, nicht jedes Gesetz, das im Bundestag beschlossen wird, wird auch Gesetz, weil der Bundesrat zum Beispiel anderer Meinung ist und sein Veto einlegt oder ein anderes Ergebnis hat. Also das sind ganz wesentlicher Aspekt, diese Bewahrung der oder die Aufteilung der Macht durch Wahl, die Vergebung der Macht durch Wahl und die gegenseitige Kontrolle der Institutionen. Und da muss man in der Demokratie eben auch anerkennen, dass jede Person und jede Gruppe Interessen hat und dass deshalb die Interessen gegenseitig ausgehandelt werden kann. Es kann nie einer verlangen, dass sein Interesse sich unbeschränkt durchsetzt, sondern er muss seine Interessen verteidigen und mit anderen aushandeln, welches Interesse dann eben als Ergebnis für alle angenommen wird. Und deshalb ist eins der schlimmsten Wörter der faule Kompromiss. Das Wort, es gibt natürlich faule Kompromisse, aber das Normale ist, dass es in einer Demokratie immer Kompromisse gibt. Denn alle Interessen lassen sich gar nicht durchsetzen, sondern es muss immer ein Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen wahrgenommen werden.
Vielen Dank. Wir haben dort hinten eine Wortmeldung, der Herr mit der Brille und dem Schal. Sie waren danach erst dran. Die Dame hier vorne. Gehen ruhig mit nach da hinten, damit das Mikrofon dann schneller wieder nach vorne kommt, weil wir haben genug Wortmeldungen.
Ja, ich möchte nochmal auf den Begriff der verlorenen Mitte eingehen und erinnere mich an Debatten vor 4, 5 Jahren, wo man vom Extremismus der Mitte gesprochen hat. Und dem Bild, was jetzt mit der verlorenen Mitte einhergeht, das finde ich äußerst fragwürdig. Das geht nämlich davon aus, es gibt die gute Mitte und die bösen Ränder. Das ist ein Bild, was der Verfassungsschutz irgendwie aufgeworfen hat. Und da haben wir lange gegen gekämpft, dieses Bild irgendwie zu benutzen. Von daher würde ich gerne mal darüber nachdenken, dass es natürlich in einer Gesellschaft, die immer diverser gilt, verschiedene Milieus gibt, die sich verschiedenen Interessen verpflichtet fühlen. Und der Begriff der Mitte führt da, finde ich, in die Irre. Weil natürlich sind viele von denen, die jetzt eher unter dem Aspekt gewaltförmig auftreten, Leute, die aus der Mitte kommen. Und zwar irgendwie aus einer Mitte, wo man früher gesagt hätte, das ist völlig unbedenklich. Von daher würde ich diesen Begriff möglichst nicht weiterverwenden. Das Weitere ist der Begriff des Volkes. Also ich würde von Bevölkerung reden. Ich war letztens im Amtsgericht mit einer Gruppe von jungen Leuten aus dem FSJ. Da wurden auch die Urteile im Namen des Volkes verkündet. Ich denke, wir müssten in vielen Bereichen mal drüber nachdenken, ob wir mal andere Begrifflichkeiten anwenden. Und Bevölkerung finde ich viel besser als Volk.
Vielen Dank. Dann haben wir hier vorne der Herr, genau, weiter nach vorne, 3. Reihe. Genau. Richtig.
Ich habe eigentlich mal eine formale Frage zur Studie. Und zwar erstens, es ist ja Telefoninterviews sind ja geführt worden. ich nehme mal an, auf Festnetzanschlüssen? Nein? Also auch Mobilanschlüsse. Und zu welchen Tageszeiten? Verschieden? Also das heißt, es sind Leute erfasst worden, die tagsüber zu Hause sind, Leute, die arbeiten, Leute, die nachts arbeiten und so weiter und so fort. Also vielleicht mal eine kurze Erklärung dazu, wie repräsentativ das auch tatsächlich ist.
Danke, Jürgen. Vielen Dank. Der wichtigen Mitstreiter für Bandendorfes Bund.
Tag. So, jetzt haben wir hier vorne zweite Reihe Dame mit einem roten... Entschuldigung.
Also ganz kurz dazu, wie gesagt, Methodenkapitel ist lang, kann man lesen. Das sind wirklich Profis, die diese Umfrage machen. Das machen nicht wir von der Ebert-Stiftung, das machen auch nicht die Wissenschaftler in Bielefeld. Das ist ein Umfrageinstitut. Wir haben eine mobile Stichprobe, die, ich glaube, bei einem Drittel liegt. Das ist wirklich viel. Es wird darauf geachtet, dass es divers ist, dass es zu verschiedenen Tages- und Wochenzeiten passiert. Das ist schon, und wir fragen ja auch die Milieus ab. Also sprich, wenn wir von einem Milieu genügend haben, werden die auch nicht mehr in die Stichprobe genommen. Also von daher, das sind schon Profis, die das machen und das ist entsprechend divers. Genau, bis eben auf den Kritikpunkt des deutschen Passes, der natürlich sozusagen die Stichprobe verfälscht.
Okay. Viel wird ja gesprochen, verlorene Mitte, dass das nicht das richtige Wort ist. Ich lege das Wort weiter aus und sage die verlorene Mittelschicht. Seit Jahrzehnten, vielen Jahren geht eigentlich die sogenannte Mittelschicht, die eigentlich alles zusammen, viel zusammengehalten hat, die bricht. Es gibt entweder die ganz Reichen oder eben die Armen. Es ist also keine, und gerade die Mittelschicht war es, die, sagen wir mal, ein normaler jetzt Geselle oder so, der auch entsprechend verdienen konnte, der seine Familie hatte, hat sich sein kleines Häuschen gebaut und so weiter. Das ist inzwischen immer mehr weggebrochen, weil es wird ja auf diesem Kapitalmarkt, das ist ja der Wahnsinn, was da los ist, wenn man das mal verfolgt, schon seit vielen, vielen Jahren. Und das finde ich schade, dass da auch nichts mehr getan wird, dass es diese Mittelschicht, sogenannte Mittelschicht, wieder gibt. Dass die mit ihrem Einkommen gut klarkommen, können eine Familie gründen und nicht so dieses, die ganz, also die Armen und die Reichen, weil die oben, sagen wir mal, diese Schere bricht seit Jahren immer mehr auseinander. Mhm. Und das ist eine Katastrophe für eine Demokratie.
Ich versuche es kurz zu machen, auch nochmal sozusagen auf die Frage Mitte. Ich hatte gehofft, ich habe das ein bisschen abgeräumt. Dieser Begriff ist historisch halt. Wir wissen selbst, dass das mittlerweile die Debatte eben 14 Jahre, 13 Jahre danach eine andere ist. Die Mitte-Studien sind aber eben auch ein Label, was super bekannt ist. Wenn man das jetzt einfach umbenennt, hat man auch ein Problem. Also es ist halt immer sozusagen die Frage, wie man was formuliert. Diese Frage von sozusagen ökonomischer Mitte, auch von Kapitalismuskritik, wird im Buch massiv behandelt, weil wir das genauso sehen, dass das natürlich ein Teil ist. Aber ich glaube, es würde zu kurz greifen, wenn man die Mitte nur ökonomisch definiert. Genau, also wir, das ist ein wichtiger Faktor und definitiv, genau.
Wolltest du auch was sagen? Ich hatte mich auch mit dem Begriff sehr schwer getan, habe mir etliche Fragen dazu notiert bei der Lektüre, bin danach ein Stück weit versöhnt worden, ich glaube irgendwo im Schlusskapitel oder so, wo ich ein paar Formulierungen dann über die Mitte gelesen habe, mit denen ich gut weiterarbeiten konnte. Beispielsweise, die Mitte ist ein Ort der Zivilgesellschaft, wo demokratische und letztlich auf Ausgleich orientierte Einstellungen und Verhaltensweisen vorhanden sind. Und insofern ein Ort, wo Grundprinzipien, Regeln und Werte von den Menschen geteilt werden, die ein gemeinsames Leitbild haben, also auch die Verfassung, sodass Gesellschaft sich weiterentwickeln kann, um gute Lebensbedingungen für alle Menschen zu schaffen. Wie gesagt, an der Stelle kam ich mit dem Begriff dann irgendwie ganz gut zurecht.
Vielen Dank, Herr Wingen. Frau Föllers, wollten Sie auch noch?
Ja, ich glaube, ich habe ja auch in Bielefeld studiert. Ich durfte auch mal bei Herrn Zick eine Vorlesung besuchen. Also schöne Grüße. Wichtig ist, glaube ich, dass dieses klassische Oberschicht-, Mittelschicht- und Unterschichtsmodell, das funktioniert ja so nicht mehr. Ich glaube, das ist ja bei euch in der Studie auch angelegt, dass wir anders denken müssen und Menschen orientieren sich eher zu Gruppen oder zu Strömungen, so Weltbildern, aber weniger zu, ich bin jetzt Mittelschicht. Das Faszinierende ist, und das haben wir in der Debatte zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags erlebt, ich habe Zuschriften gehabt von Lehrkräften, nicht hier aus der Region, sondern auch von woanders. Ein Lehrer zwei Kinder, Frau arbeitet Teilzeit. Die dachten, die müssten den Solidarzuschlag weiter bezahlen. Die kommen aber zusammen nicht über 100.000 Euro im Jahr. Ne? Die dachten aber, weil ihnen von irgendeiner Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft erzählt wurde, sie wären Oberschicht, plötzlich, sie müssten den Solidarzuschlag weiterzahlen. Und da merkt man einfach, dass Zuschreibungen nicht mehr passen. Und das führt aber dann genau zu dem nächsten Thema, was wir vielleicht auch nochmal andiskutieren, nämlich diese Verlustängste, die Menschen ja durchaus auch haben. Und da sind Menschen der Mitte von betroffen. Kann ich im Alter noch ordentlich leben? Reicht meine Rente oder reicht meine Pension? Wie werde ich gepflegt? Habe ich hier einen ÖPNV, der mich irgendwie hinbringt, wenn ich kein Auto mehr fahren kann? All das sind Fragen, die Menschen, glaube ich, in ihrem Alltagsleben durchaus betreffen. Und die sind natürlich auch diejenigen, die in der Mitte sich wiederfinden. Die ganz normalen Werktätigen, Angestellte, Menschen mit einem Studienhintergrund, Handwerkerinnen und Handwerker. Und die müssen wir natürlich als Politik auch mitnehmen. Und denen müssen wir auch Angebote machen, erklären und Chancen aufzeigen. Ich bin immer sehr für Realismus. Ich glaube, dieses ewige Aufstiegsdenken, wir werden alle immer noch mehr haben, immer noch mehr haben, immer noch mehr haben. Ich glaube, das wird sich für viele nicht mehr realisieren lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wichtig ist, dass wir den Standard, den wir jetzt haben als Gesellschaft, dass wir den versuchen zu halten. Das ist unsere Aufgabe. Wir können nicht für alle immer, immer mehr machen. Ich glaube, da ist irgendwie vorbei. Und ne, die Mitte muss gehalten werden und wir müssen Perspektiven für diejenigen schaffen, die es im Leben vielleicht nicht so gut hatten. Ne, die in Familien hineingeboren worden sind, wo wenig Bildung war, wo wenig Geld war. Für die müssen wir Angebote schaffen, die müssen wir versuchen, für die bessere Anreize zu finden. Aber was ich dramatisch finde, ist teilweise in manchen Teilen der Mitte, das geht ja, glaube ich, aus eurer Studie auch hervor, dieses nach unten wegdrücken. Also ich möchte meinen Status halten auf Kosten von anderen, damit die bloß unten bleiben. Und das ist etwas, was sich sicherlich halt auch wiederfinden lässt und wo wir als Politik handeln müssen.
Ist ja auch ein dieses ein wichtiger Bestandteil der Studie, diese Erklärung, wo fängt es an, dass man wirkt, also die ersten rechtspopulistischen Haltungen, Einstellungen auch, wie die bedingt werden von wir und die anderen, die Abgrenzung von wir und den anderen, die vertikale Abgrenzung und nicht nur die nach oben und unten. Und die wird auch bedingt durch eine solche entsprechende Erfahrung, die viele Menschen machen, dass man halt als Mittelschicht sich plötzlich oder halt als dortige Gruppierung sich anders befindet. Ich habe eine Wortmeldung hinten, der Herr in rotem Pulli. Ich habe sie nicht vergessen, aber der Herr war vor Ihnen. Es tut mir leid, es kommt auch noch jemand vor Ihnen.
Ich mache schnell. Ich möchte auf die Ergebnisse der Studie zurückkommen. Sie haben aufgezeigt, dass rechtsradikale, rechtspopulistische Einstellungen seit 2006 vorhanden sind, dass der Anteil dieser Einstellungen sich aber nicht wesentlich nach oben verschoben hat. Nun frage ich mich, es hat ja auch schon 2006, und Sie gehen in Ihrer Studie auch teilweise auf 2002 zurück, es hat ja auch damals schon rechtspopulistische, rechtsradikale Parteien gegeben, DVU, NPD, lokale Gruppierungen, die damals aber nie so richtig zu Potter gekommen sind. Wie erklären Sie sich vor dem Hintergrund der Einstellungen, die sich seitdem nicht wesentlich erhöht haben, den rasanten Anstieg der AfD, gerade in der jüngsten Gegenwart oder Vergangenheit?
Wie viel Zeit haben wir? Also ich glaube, zum einen, Deutschland ist da kein Einzelfall. Wir beobachten das ja rundherum, dass sozusagen einfache Lösungen für komplexe Probleme für die Leute offensichtlich eine Attraktivität mit sich bringen, dass Fake News oder Desinformationskampagnen verfangen, siehe Brexit, und dass es auch eine Polarisierung irgendwie der Diskussion gibt. Ich glaube, also auf diese ganzen Ursachen, Globalisierung und Internet und irgendwie eine hohe Komplexität der Realität, da könnte man Stunden drüber reden. Was wir jetzt aber bei der AfD sehen, ist, also, und ich glaube schon, dass das sehr, sehr bezeichnend ist. Und es wird ja immer wieder darüber gestritten, ob wir nun einen Rechtsruck hätten in Deutschland oder nicht. Ich würde ganz eindeutig sagen, ja. Weil wenn man sich alleine die Entwicklung der AfD anguckt, sieht man de facto diesen Rechtsruck. Wir haben angefangen mit unter Lucke einer eurokritischen Partei. Das war damals das erste Parteiangebot für Menschen, die sozusagen sich eurokritisch äußern wollten. Es gab kein Parteiangebot für diese. Und das war eine neoliberale Partei, die man nicht gut finden muss. Aber wenn man sich anschaut, wir haben damals ja schon gewarnt, dass das gefährlich ist, aber irgendwie, wenn man die damalige 2012 AfD mit der heutigen vergleicht, ist das eine komplett andere Partei. Wir haben dann gesehen, dass als dieser Eurokrit Kritizismus, die Kritik nicht greifbar genug war, dass die AfD sich auf die Griechen gestürzt hat. Danach kamen glücklicherweise für die AfD vielleicht die erhöhten Einwanderungszahlen, Asylsuchendenzahlen 2014, 2015. Gleichzeitig wurde aber auch mit Pegida so ein außerparlamentarischer Arm laut, der ja nicht nur in Dresden wirkte, sondern eben tatsächlich auch die Debatte so wahnsinnig geprägt hat. Alle Welt schaute auf einmal nach Dresden und diskutierte darüber, ob es vielleicht doch gut wäre, die Grenzen zu schließen, die nie wirklich geöffnet worden waren, by the way. Also sprich, wir haben da über Sachen diskutiert, über die wir vorher nie diskutiert haben. Und dann haben wir auf einmal jetzt eine AfD, die in Teilen klar faschistisch ist, die klar rechtsextrem ist, die in anderen Teilen bis heute neoliberal-konservativ ist. Und ich verstehe nicht, wie Menschen das vereinbaren können. Und allein daran, finde ich, sieht man, wie sich unsere gesellschaftliche Debatte verändert hat. Und offensichtlich sind auch die Wählerinnen und Wähler mit dieser Debatte und dieser AfD weitergerutscht. Menschen, für die vor 10 Jahren die NPD nie wählbar gewesen wäre, wählen jetzt die AfD mit teilweise denselben Inhalten. Und das ist eine Anschlussfähigkeit, die eben aus diesem konservativen Gewand heraus sich entwickelt hat, aber eben auch in der Frage, wie wir Debatten führen, dass eben bestimmte Sachen einfach krasser möglich sind heutzutage, als es eben vor 10 Jahren der Fall war. Und ja, ich glaube, in der Praxis hat Andrea da echt auch noch eine ganze Menge andere Sachen zu berichten.
Warten Sie. Ich wollte auch Ihnen sowieso die Frage stellen, wie Sie das einschätzen, diese Frage.
Ich wollte eigentlich nur ergänzen, ich stimme dir da vollkommen zu, ich wollte nur ergänzen, das, was Jürgen Rieger, der Ihnen allen wahrscheinlich noch bekannt ist hier im Bad Nenndorf, was der eigentlich schon sehr früh gesagt hat, ist, wir brauchen eigene Medien. Und das ist eben passiert, dass diese AfD einhergehend mit den Straßenbewegungen als konzertierte Aktion mit den neuen Rechten zusammen, mit den Hooligans gegen Salafisten, mit den aus dem Boden gesprossenen Anti-Asyl-Initiativen, die ja nicht aus dem Nichts kamen, dass die tatsächlich eine Medienhoheit entwickelt haben, dass sie, das muss man ganz klar sagen, sie haben diese digitale Revolution, die Macht der sozialen Netzwerke viel eher erkannt als wir alle. Sie sind professionell, gehen sie damit um und zum Beispiel, wir haben das Jahrbuch rechter Gewalt schon 2017 gewarnt. Die AfD ist wirklich die am meisten gelikte Partei, mit Abstand, mit riesigem Abstand am meisten gelikte Partei bei Facebook. Also das heißt, sie sind nicht mehr auf unsere Medien angewiesen. Sie sind tatsächlich die Partei, die ihre eigenen Nachrichten, ob wahr oder nicht, tatsächlich über WhatsApp, über Facebook, über Twitter und so weiter, YouTube, vor allen Dingen YouTube-Kanäle jetzt bei den Jüngeren, ganz, ganz wichtig verbreiten. Und da haben wir, ehrlich gesagt, das haben wir verpennt. Da hinken wir hinterher. Und wir haben auch diese Professionalität zu spät wahrgenommen. Und das macht, glaube ich, das sehen wir auch in Thüringen jetzt ganz massiv wieder. Wir müssen, die brauchen nicht die Plakate unbedingt überall an den Pfählen aufhängen. Die haben ganz andere Machtinstrumente mittlerweile.
Also ist die digitale Überwachung, die jetzt initialisiert werden soll, längst überfällig gewesen?
Ja, vor allen Dingen auch, wenn ich noch ganz kurz sagen, vor allen Dingen auch eine ernstzunehmende Anwendung der Gesetze im Netz. Ich finde es, also ich erwähne es immer wieder, also wenn man sich manchmal wochenlang dann in Schwanewede passt auf oder wir haben diese Initiativen dann wirklich wochenlang beobachtet, die dann von einer Initiative, die sich zunächst angeblich nur um die Heimatbelange in den niedersächsischen Gemeinden gekümmert hat und dann kam die ethnisierte Gewalt dazu und auf einmal hieß es, wir gründen jetzt eine Bürgerwehr. Also diese Entwicklung in diesen Blasen, in diesen Gruppen, die bis zu 1000 Mitglieder angewachsen sind in Niedersachsen, wir haben da einige, dann hat man wirklich bemerkt, wie verroht das Ganze wird, wie wenig Grenzen, wie wenig Ethik da noch eine Rolle spielte, wie wenig, also wer kritisch war, flog raus. Also, und wenn man das miterlebt hat und wenn man die Bedrohung gesehen hat, und da gibt es ein gutes Beispiel ganz kurz aus Niedersachsen, das ist in Weihe, der Bürgermeister Frank Lämmermann, der im Zuge der Tötung eines jungen Mannes und der Demonstrationen der Nazis dort massiv bedroht wurde, mit Morddrohungen überzogen wurde, hat alle angezeigt. Er hat alle angezeigt, er hat das konsequent durchgezogen und
Glauben Sie, wer da letztendlich belangt wurde? Das waren Akademiker, das waren gut situierte Oberschichtsleute, die auf einmal sagten, ich weiß gar nicht, was mit mir los war, dass ich die Morddrohung abgeschickt habe. Also ich meine, das sind Dinge, ich glaube, dass... Ja, das ist schon... Also, wir haben das erlebt, als sie uns bei der AfD die Kamera kaputt gemacht haben. Die sind weitergegangen, die Polizei war verdutzt. Ich sage, wollen Sie die nicht festnehmen? Die haben uns gerade hier die Kamera beschädigt. Also es gibt, die haben gar kein Unrechtsbewusstsein, die haben keinen Verfolgungsdruck. Da klappt ein alter Mann mit seinem Stock, während Chemnitz immer auf der Kamera von einer jungen Kamerafrau rum und meint dann weggehen zu können. Und die Polizei lässt ihn zunächst gehen. Also es ist wirklich wahnsinnig, wie das läuft und wie das laufen kann und wie Sie wirklich glauben, Sie, die Gesetze fassen nicht für Sie. Und das sind einfach Dinge, wo ich denke, das kann so nicht weitergehen.
Ja, bitte. Also wir haben letzte Woche auch noch mal in einer kleinen Runde mit unserer Bundesjustizministerin zusammengesessen, die da sehr, sehr alarmiert ist und jetzt nicht im Sinne von, das ist ein Alarmzeichen, sondern das als wirkliche Gefahr für unseren Staat wahrnimmt, für die Demokratie in unserem Land. Und ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir in den letzten 15 Jahren in der Justiz einfach zu viele Stellen abgebaut haben, da nicht nachbesetzt haben. Da wird jetzt was kommen mit dem Pakt für den Rechtsstaat, der muss vielleicht noch mal ein bisschen aufgestockt werden. Wir brauchen sicherlich auch mehr Polizistinnen und Polizisten, die in diesem Bereich der Cyberkriminalität unterwegs sind. Und damit meine ich nicht nur Beschaffungskriminalität, nämlich auch, sondern diese Punkte hier, wie wir sie bei Facebook von der AfD beispielsweise immer mal wieder erleben. Und aus meiner politischen Erfahrung im Alltag in Berlin ist es tatsächlich so, das ist so ein bisschen Wolfs im Schafspelz. Wir haben da welche, die sind offen rechtsvölkisch. Die sagen auch solche Dinge munter an irgendwelche Kameras. Das dürfen sie tun. Da ist immer die Frage, inwieweit man mandatsmäßig das dann auch darf, Immunität und dergleichen. Dann haben wir die anderen, die sich so bieder konservativ gebierden. Und wenn man sich dann mal im Kirschen, das ist dieses Handbuch der Abgeordneten, durchguckt, was die so für einen politischen Lebenslauf in der Regel haben, da sind so viele bei, die früher bei konservativen Parteien oder liberalen Parteien waren, vereinzelt auch ein paar Sozialdemokraten mit dabei, aber deutlich weniger, die dann einfach bei der AfD nochmal den zweiten Anlauf genommen haben und da jetzt eben ihre politische Karriere irgendwie gestartet haben. Und das ist sehr bedenklich, wenn man sich anschaut, wie die sich aber auch da angepasst haben in ihrem Wording und der Art und Weise, wie sie sich geben. Und das beste Beispiel sind dann immer wieder Geschäftsordnungsdebatten, wo man ja eigentlich nicht zu Inhalten spricht, sondern nur zum Gegenstand der Geschäftsordnung, der Aufsetzung von Tagesordnungspunkten im Bundestag. Und das jeder eigentlich, der da unten mit im Plenum sitzt, weiß, es geht jetzt hier darum, wieder was für AfD-TV zu produzieren, möglichst ihre komischen Ansichten in die Welt zu tragen, sich immer wieder benachteiligt zu fühlen, weil wir wieder böse und gemein zu ihnen sind und am Ende sind eh wieder die Ausländer schuld. Ich versuche das ein bisschen überspitzt zusammenzufassen. Das ist dann so ein 3-minütiger Clip und den kann man wunderbar in allen sozialen Netzwerken ausspielen und sich noch selbst als Opfer darstellen von den sogenannten Altparteien. Ich benutze jetzt mal diesen bösen Begriff. Das ist das, was ich sehr bedenklich finde. Und da müssen wir als Demokraten auch dagegen halten und dagegen gehen. Und wir haben uns seit darauf in der Regel geeinigt, dass nur noch eine Partei der anderen Parteien dann gegen diese GOs von der AfD redet, damit es nicht noch mehr Zeit und noch mehr Möglichkeit ihnen gibt, da irgendwie zu agieren. Und abschließend, wenn eine Beatrice von Storch, ein FDP-Parlamentarier als Terrorist nennt, beschimpft, wie auch immer, im Plenum, tut mir leid, wer dann immer noch nicht aufwacht und merkt, was hier eigentlich los ist, dem kann ich auch nicht mehr helfen.
Ich habe jetzt noch 3 Wortmeldungen und die würde ich jetzt noch dran nehmen. Ich habe dort hinten eine Dame, ganz hinten links, dann habe ich den Herrn, der hier vorne, also dritte Reihe von hinten, glaube ich, und noch mal ganz hinten links. Und dann muss ich leider das schließen, die Runde. Bitte, Ihre Frage.
Ja, Justiz war das Stichwort. Ich gehöre einem Bündnis in der Nachbarstadt an und da kann ich sagen, wir fühlen uns manchmal wie Sisyphus. Es hat bei uns im Bereich alles Mögliche schon gegeben, im Netz hauptsächlich Beleidigung, Volksverhetzung oder das Zeigen von rechtsextremen verbotenen Symbolen. Wir haben an manchen Stellen versucht, juristisch dagegen anzugehen, also sprich es anzuzeigen. Und wir haben niemals, niemals, niemals auch nur ein bisschen Erfolg gehabt. Und nein, niemals ist jetzt falsch. Einmal haben wir Erfolg gehabt. Alle hier im Saal kennen ja die jüngste Geschichte mit Künast. Also so schlimm persönlich war es nicht. Aber man hat doch einfach den Eindruck, es ist nicht nur Personalmangel. Also es tut mir leid, es kann nicht nur Personalmangel sein. Es scheint mir auch durchaus an manchen Stellen nicht der Wille vorhanden zu sein. Also wenn man dann mit dem ermittelnden Kommissar vom Staatsschutz spricht, der schon versucht, was man dort angezeigt hat, auszureden. Ja, da kommt einem doch die Galle hoch. Und das ist mein Appell. Wenn du sagst, also die Justizministerin ist dran, dann hoffe ich das inständig. Aber ich bitte darum, dass das Thema auch qualitativ angegangen wird und nicht nur quantitativ. Danke.
Vielen Dank. Jetzt hier vorne. Jetzt sind Sie dran, der Herr mit der Brille. Warten Sie noch, dann haben wir das Mikrofon bei Ihnen.
Ja, zu Frau Föllers. Frau Reibke hat ja vorhin auch angesprochen das Thema Zivilcourage. Und Sie haben dieses Bild gebraucht, wenn ich durchs Dorf gehe und ich sehe ein Symbol, eine Fahne, dann soll ich klingeln und mich auseinandersetzen, oder so. Also das ist nicht ohne, ne? Nicht ohne. Gebe ich mal die Frage zurück. Was macht die Politik dazu? Frage ich gleich. Sie schreiben ja auch auf Ihrem Tablet. Es gibt ja bei der Kollegin Giffey dieses Programm Demokratie leben. Und gerade ist dieses Programm um 100 Millionen gekürzt worden. Und viele Beratungsstellen auch in Niedersachsen müssen dicht machen, müssen ihre Kollegen und Kolleginnen abziehen. Das können Sie bitte mal der Kollegin Giffey mitgeben. So steht es im Haushaltsplan.
Warte noch. Jetzt.
Sorry, wegen der Kopplung. Zu Demokratie leben, da gab es viel Kritik aus der Zivilgesellschaft, aus den Bündnissen, die durch Demokratie leben eben auch gefördert worden ist. Und wir sind jetzt erst in den Haushaltsaufstellungen. Also wir haben den Haushalt in der ersten Lesung gehabt im September. Wir werden jetzt nochmal im November mit all den Projekten in den Haushalt gehen. Und ich hoffe, dass man da finanziell nochmal nachsteuern wird. Also das Problem ist Frau Griffey bekannt, auch den anderen, also insbesondere auch Herrn Scholz. Ich kann das aber gerne nochmal als weitere Abgeordnete mitnehmen, die dann auch sagt, bei ihr in der Region ist das auch nochmal ein weiteres Thema. Ich glaube, da sind Sie nicht die Einzigen. Wir hoffen, dass wir da noch ein bisschen was dann drehen können, auch was die Verstetigung von Projekten und rund angeht. Zu der Sache, nein, ich würde jetzt auch nicht direkt bei dir jemanden anklingeln und sagen, hier, Sie haben da eine Reichskriegsflagge. Wichtig ist, glaube ich, dass man das sich bewusst macht, dass das auch wieder ein NS-Symbol ist oder auch als solches missbraucht wird, weil die Hakenkreuzfahne darf man ja nicht hissen, ne? Also nehmen Sie was anderes, dass man diese Menschen dann aber auch vielleicht auf dem Schirm hat. Wir hatten einen Fall, ich darf das sagen, in einem Ortsverein im Bereich des Landkreises Nienburg, wo jemand eintreten wollte in einen der Ortsvereine im Zuge der GroKo-Abstimmung 2017, der SPD, Entschuldigung. Und da hat dann der Ortsverein gesagt, ey, die Familie, die Leute kennen wir, die hissen die Reichskriegsflagge bei sich im Garten, die nehmen wir nicht auf. Und da fängt es ja schon an, dass man da eben ne, auch einen Riegel vorschiebt und wenn man mit denen mal im Gespräch ist, dass man dann sagt, hier, was macht ihr da eigentlich? Ne? Also nicht im Sinne von, ich fahre ja hier viel durch die Gegend, ich kann auch nicht an jedem Haus anhalten, aber dass man sich das merkt und vielleicht mal mit den Leuten vor Ort spricht, mit den Akteuren und sagt, hier, was sind denn das für welche? Weil dieses Weggucken darf einfach nicht sein und wir dürfen das auch nicht als normal hinnehmen, dass das geschieht und das besorgt mich sehr.
Ihre Frage ganz hinten links.
Also Demokratie ist ja soweit jetzt so abgefrühstückt. Jetzt habe ich mal eine Frage.
Das können Sie ja auch nochmal bilateral vertiefen. Nein, viel Raum offen.
Und zwar zum Rechtsextremismus, zum Faschismus. Ja? Wenn es heißt, wir bekämpfen rechte Zustände. Was bekämpfe ich denn da? Oder warum werden Menschen rechts? Das ist doch die Ursache, die man eigentlich bekämpfen müsste. Was ist der Rechtsextreme? Was soll ich machen? Soll ich da jetzt hingehen, dem Nazi einen auf die Fresse hauen? Dann bekämpfe ich nicht den Rechtsextremismus. Dann bekämpfe ich einen Menschen, der aus irgendeinem Grund diese Gesinnung in sich trägt. Ja? Vielleicht, weil er es nicht besser weiß oder weil die Umstände einen dazu gemacht haben. Also was ist denn was macht Menschenrechts, also was bekämpfe ich da? Das wäre doch viel wichtiger, also die Ursache des Ganzen zu bekämpfen, als zu sagen, wir bekämpfen rechts. Das ist immer so nebulös. Da stochere ich mit dem Stock im Nebel und suche mir meinen Weg. Aber was, und noch ganz kurz zu der Dame, eben gerade, was sie vorhin angesprochen hatte, mit dem, was man wieder leben müsste, leben können müsste, von dem, was man verdient. Ich glaube, das ist ein Faktor mit, wenn Menschen anfangen, extrem zu werden, wenn Politik nicht mehr, wenn die Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass Politik für sie da ist. Ja? Also der Hauptindikator für die meisten Menschen, ich habe festgestellt, die meisten Menschen haben nicht so eine höhere Gesinnung, ist das hier, das Portemonnaie. Das ist meine Wirtschaft. Ja? Und davon ist abhängig, wie ich Demokratie empfinde. Wenn ich sehe, dass Demokratie nicht funktioniert, dann wende ich mich denen zu, die mir etwas anderes versprechen. Und da sollte sich die Demokratie mal hinterfragen. Nicht sagen, rechts ist scheiße, AfD ist scheiße. Das ist nicht demokratisch. Sondern sich selbst hinterfragen, Selbstreflexion. Ja, das ist ganz wichtig. Und das vermisse ich bei den sogenannten Volksparteien im Moment. Auch jetzt bei der Wahl gestern. Ja, da hinterfragt sich keiner. Ne, die sagen alle nur, die Menschen im Osten, die sagen, die AfD ist so und so, aber da hinterfragt sich selber wirklich keine von den großen Parteien, sogenannten großen Parteien. Die Wahlen gestern haben gezeigt.
Ich glaube, wir haben ja Ihre Frage an der Stelle, die Frau Schröter gerne beantworten möchte, zu der Frage, was ist denn eigentlich gewertet worden?
Das wäre mein Wunsch, ja, dass man auch mit sich selber selbstkritisch umgeht. Ne?
Vielen Dank.
Definitiv. Sie haben das Talent, immer die ganz großen Fässer aufzumachen. Ich glaube, da können wir dann vielleicht beim Getränk hinterher auch noch mal ein bisschen alle darüber diskutieren, was jetzt Demokratie ist und warum Menschen rechts werden. Ich habe darauf nicht die eine Antwort. Wir haben in der Mitte-Studie selbst misst ja erst, also versucht erstmal etwas zu messen und sozusagen einen Status darzustellen. Und wir wollen, und das ist ja heute Abend hier, finde ich, super gelungen, diese Daten nutzen, um mit den Menschen, Zivilgesellschaft, Politik und so weiter ins Gespräch zu kommen. Warum Menschen rechtsextrem werden, dafür gibt es unfassbar viele Gründe. Und es kann nicht nur am Geld liegen, weil sonst wäre im Ostdeutschland ja niemand rechts, weil es geht denen ja besser als früher. Also man darf es halt nicht so einfach sehen. Da kommt ganz, ganz viel. Wir hatten heute Abend ja auch schon drüber gesprochen, eben die Verlustängste, das Abgrenzen gegen Menschen, die schwächer sind. Da kommen ganz, ganz viel auch Ungleichwertigkeitsgedanken dazu, Globalisierungsangst und. Also wir könnten hier jetzt nochmal 3 Stunden machen. Das lasse ich jetzt. Was aber, glaube ich, da definitiv ein Thema ist, ist, dass wir eben sehr, sehr frühzeitig daran müssen, dass Menschen in unserer Gesellschaft akzeptieren, dass wir eine pluralistische Gesellschaft sind und dass wir sagen, diese auf der Gleichwertigkeit von Menschen aufbauen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt, an dem wir sozusagen alle miteinander ins Gespräch kommen müssen und eben auch klare rote Linien aufzeigen, wenn die überschritten werden. Und dann heißt es eben auch, die AfD als das zu benennen, was sie ist. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir heute nicht ganz so viel über die AfD geredet haben, aber ich würde trotzdem noch mal gerne einen Punkt bringen, den ich aufgrund der Zeit heute weggelassen hatte. Wir können anhand der Einstellungsmessung beweisen, dass die Menschen, die rechtspopulistische Einstellungen teilen, also sagen 75% derer, die AfD wählen, haben auch rechtspopulistische Einstellungen. So rum passt es besser. Sprich, die Leute wissen, was sie wählen. Sehr, sehr klaren Auges tun sie das. Und sie haben das erste Mal eine anerkannte Partei, die sie parlamentarisch repräsentiert. Und auch in Thüringen gestern, die Leute wussten, was sie mit Höcke wählen. Die Leute wissen, was sie bekommen. Und das ist, glaube ich, auch die Debatte, über die wir wieder reden müssen. Und eine Professionalisierung oder sowas. Ja, die sind gerade ziemlich laut in den Medien und sowas. Die machen aber auch gar keine andere Arbeit. Maja Lisa kann das, glaube ich, bestätigen. Die stecken alle ihre Kraft in diese Medienlautstärke, aber in den Ausschüssen tauchen sie nicht auf. Und die anderen Parteien müssen halt inhaltliche Arbeit machen und versuchen, gute Arbeit zu leisten, kriegen das aber gar nicht so transportiert. Also ich glaube, da gibt es auch eine Hohlschuld der Bürgerinnen und Bürger, mal genauer hinzugucken und sich auch selbst einzubringen und eben zu engagieren.
Herr Wingert möchte auch gerne noch was dazu sagen. Und was man halt in der Studie sehr gut nachlesen kann, auch in der Methodik der Fragestellung und in der Führung dessen, was ist denn eine rechtspopulistische Einstellung in der Definition dieser Studie, kann man sehr genau nachlesen, was genau da gefragt worden ist und warum diese Einstellung, die rechtspopulistische Einstellung als solche gewertet wird. Also Chauvinismus wird eingeordnet, Fremdenhass wird eingeordnet. All diese Sachen werden da sehr genau eingeordnet, wo man auch die Indikatoren hat, um das festzustellen. Und da, glaube ich, findet man auch noch mal eine Anregung dessen, für Sie vielleicht da genauer hinzuschauen. Herr Wingert.
Also es gibt natürlich nicht den einzelnen Grund. Es ist ein unglaublich komplexes und vielschichtiges Ding. Aber ich glaube, wir dürfen auch den ökonomischen Aspekt überhaupt nicht kleinreden. Denn ich hab in der Studie auch gelesen, dass in den Regionen die AfD besonders erfolgreich ist, wo es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt, gepaart interessanterweise mit relativ wenig Ausländern. Das nur so da noch dazu.
Aber das ist ja nicht in allen, also ist nicht in westdeutschen Regionen beispielsweise oder auch in einigen ostdeutschen ist das nicht so. Da hat man auch eine hohe Arbeitslosigkeit, hohe Perspektivlosigkeit und da ist es keineswegs so. Also ich wollte es nur darin nochmal einfügen. Es ist nicht nur ein einziges Problem, was ökonomisch ist.
Nein, ich wollte nicht sagen, dass es das Ökonomische alleine ist. Aber wir dürfen das Ökonomische auch dabei nicht kleinreden. Wir haben diesen Gegensatz zwischen Arm und Reich. Und dieser Gegensatz ist im Lauf der letzten Jahrzehnte immer größer und immer massiver geworden. Und wir haben zu wenig oder wir haben ein Defizit im Bereich des sozialen Ausgleichs. Das sind für mich wesentliche Dinge. Wir haben eine Gesellschaft, die mehr und mehr zu einer Ellbogengesellschaft verkommen ist. Und wenn man die Leute fragt, dann bestätigen sie das ausdrücklich, aber nicht in dem Sinne, dass sie das gut finden, sondern dass sie sagen, wir müssen wieder zu mehr Solidarität zurück. Wir haben eine Marktwirtschaft, die sozusagen den sozialen Charakter mehr und mehr verloren hat. Das sind für mich alles wesentliche Dinge, nicht das alleine Erklärende, aber es sind für mich wesentliche Punkte, die da eine Rolle spielen. Und insofern haben Sie irgendwie natürlich auch mit Ihrem Portemonnaie recht.